Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind heute Abend, wenn wir unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fortsetzen. Heute schauen wir mal auf Johannes den 23. und insbesondere da auf seine Enzyklika Mater et Magistra. Beim letzten Mal, in der letzten Folge dieser Reihe, haben wir ja Pius den 12. betrachtet, von dem wir zwar keine Sozialenzyklika haben, aber doch eine unglaubliche Summe an Sozialverkündigung in Ansprachen und Schriften. Aber für eine Sozialenzyklika sah Pius der 12. während seines Pontifikates noch nicht den rechten Zeitpunkt gekommen, und es hält sich hartnäckig die Legende, dass auch sein ebenso legendärer Nachfolger Johannes der 23., selig gesprochen von Papst Johannes Paul II., dass auch Johannes der 23. zur Abfassung einer Enzyklika, naja, sagen wir mal, gedrängt werden musste. Wie auch immer es sich dabei verhielt, Mater et Magistra, diese seine Sozialenzyklika, ist ein weiterer Meilenstein in der Sozialverkündigung der Päpste, der wir in dieser Reihe in der Credo-Sendung nachgehen wollen. Und auch heute hat sich eine Stunde Zeit genommen Professor Clemens Breuer. Er arbeitet beim Bildungswerk in Köln und er lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten und auch am Priesterseminar Studium Rudolfinum in Regensburg. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Breuer.
Ja, guten Abend, Herr Dornis.
Herzlichen Dank, Professor Breuer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns wieder heute einen Einblick geben werden in eine Enzyklika eines Papstes. Ich sagte es bereits, Mater et Magistra von Johannes dem 23. Wir haben ja in dieser Reihe schon eine ganze Menge von Sozialenzykliken uns angeschaut, von päpstlicher Sozialverkündigung. Und eigentlich möchte man meinen, naja, irgendwann muss ja auch mal alles zum Thema gesagt sein. Offensichtlich ist das ja in der Sozialverkündigung der Päpste nicht ganz der Fall. Da kommt immer wieder Neues hinzu. Und so war es ja dann auch bei Mater et Magistra. Wenn Sie uns also heute darüber aufklären, was steht denn eigentlich in dieser Enzyklika drin und was ist das Besondere daran, das Entscheidende?
Ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich zunächst kurz einige Gedanken zu Johannes dem 23. voranführen. Manche von Ihnen werden ihn vielleicht auch noch gekannt haben. Ich selbst gehöre zu der Generation, die erst kurz nach seiner Zeit geboren wurde. Nach dem Tode Pius dem 12. begann das Konklave 1958 mit etwa 50 Kardinälen. Sie wählten dann im Oktober 1958 den Patriarchen von Venedig mit dem Namen Angelo Giuseppe Roncalli. Er war der neue Papst und nannte sich Johannes der 23. Er wurde selbst 1881 im Bistum Bergamo geboren und entstammte einer armen Familie mit 13 Kindern. Dennoch ermöglichten ihm die Eltern das Studium der Theologie und später konnte er sogar Professor für ein Priesterseminar in Bergamo werden, wo er Kirchengeschichte, Patrologie, also die Lehre von den Kirchenvätern, und Apologetik lehrte. Die Apologetik ist direkt übersetzt, man könnte sagen, die Verteidigung des Glaubens. Später berief ihn Pius der 12. 1944 zum apostolischen Nuntius in Paris und einige Jahre später, 1953, wurde er Kardinal und Erzbischof und Patriarch von Venedig. Besonders in dieser Zeit als Erzbischof von Venedig zeichnete sich aus, dass er alle Pfarreien seiner Erzdiözese besuchte und mehr als 30 Pfarreien neu errichtete. Es war ihm als Bischof ein besonderes Anliegen, die Pfarreien, also die Menschen vor Ort, die persönliche Begegnung immer wieder aufzugreifen und selbst auch sich ein Bild davon zu machen. Schließlich, etwa 5 Jahre nachdem er Erzbischof von Venedig war, wurde er am 28. Oktober 1958 zum Papst gewählt. Bis dahin war er weithin ein Unbekannter, so sagt auch die Geschichte. Er hat dennoch sich gleich zu Beginn seines Pontifikates, wenige Monate später, sich drei Aufgaben gestellt. Das erste war die Einberufung einer römischen Diözesansynode. Der zweite Punkt war die Versammlung eines allgemeinen Konzils. Und der dritte war die Überarbeitung oder Revision, könnte man auch sagen, des Kirchenrechtes. Und von diesen drei Punkten waren sicherlich diese Ankündigung, ein Konzil einzuberufen, sicherlich die markanteste und auch schwerwiegendste. Zurückblickend kann man sagen, dass ja das Konzil zuvor fast 100 Jahre zurücklag. Das erste Vatikanische Konzil 1870, das im Grunde damals nicht völlig abgeschlossen werden konnte, weil ein Krieg in Europa, der Deutsch-Französische Krieg, ausbrach. Bezeichnend war etwas auch damals, dass er kein eigentliches Konzilsprogramm hatte und er damals glaubte, dass ein Konzil nach wenigen Monaten schon auch wieder beendet werden könnte. Er rief damals dieses Konzil 1962 ein und an diesem Konzil nahmen so viele Konzilsväter, Bischöfe und auch fachkundige Berater, Periti auch genannt, teil. Es waren insgesamt über 2500 Personen. Ein großes Anliegen für Papst Johannes den 23. bildete die Förderung und Bestrebung zur Wiedervereinigung der getrennten Christen. Also die Ökumene war ihm auch ein besonderes Anliegen. Im Weiteren hat er Schreiben zum Rosenkranzgebet, zur Missionsfrage veröffentlicht und auch der Schwerpunkt des heutigen Abends, die Sozialenzyklika Mater et Magister, übersetzt Mutter und Lehrmeisterin, die er im Mai 1961 veröffentlichte. Mit wenigen Worten kann man sagen, er hatte wesentlich im Blick die Notwendigkeit des wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen den Völkern, verschieden hoher Wirtschaftsstufen anzumahnen. Also reich und arm war damals schon auch wesentlich ein Thema. Ein Thema ja eigentlich, das die Christenheit immer beschäftigt hat, schon in der Urgemeinde, aber auch hier in den 60er Jahren, wo im Grunde ein großer technischer Fortschritt sich entwickelte und der Papst damals auch sah, dass viele Menschen von diesem technischen Fortschritt nicht profitierten. Die Neuordnung des gesellschaftlichen Lebens müsse, so sagt Johannes der 23. im Geist der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Liebe erfolgen. Zwei Jahre später veröffentlichte Johannes der 23. eine weitere Sozialenzyklika, Pacem in Terris, Friede auf Erden. Und da greift er besonders, das ist auch nicht verwunderlich, auf seinen Vorgänger, auf Pius den 12. zurück, der markanterweise gesagt hatte, nichts ist mit dem Frieden verloren, aber alles kann mit dem Krieg verloren sein. Im Weiteren möchte ich jetzt eben auf die Enzyklika Mater et Magistra eingehen und einige wesentliche Ausführungen dazu vortragen und auch dann teilweise erläutern. Zunächst weist er darauf hin, dass die erste Sozialenzyklika Rerum Novarum nun 70 Jahre zurückliegen. Die damals vorherrschende Auffassung, so sagt Johannes der 23. von Wirtschaft, entsprach weithin einer naturalistischen Auffassung. Alles ergibt sich danach zwangsläufig aus dem Wirken der Naturkräfte. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Wirtschaftsgesetzen und Sittengesetz. Einziger Antrieb des wirtschaftlichen Schaffens sei der persönliche Eigennutz. Diese Auffassung, die man im Grunde als naturalistisch eben bezeichnet, noch etwas beschönigend formuliert, heißt im Grunde auch einfach übersetzt ein gewisser Egoismus, dass wenn ich nach meinem bestem Wissen und Gewissen, nach meinem Wohlwollen strebe und nach meiner Wohlfahrt strebe, dass das für alle Menschen auch das Beste sei. Oder man könnte es auch überspitzt oder vielleicht sogar zynisch formulieren: Wenn jeder an sich denken würde, dann ist an alle gedacht. Aber das wissen wir natürlich selbst, dass das in keiner Weise richtig ist und auch zu keiner Zeit richtig sein wird. Zur damaligen Zeit litten viele breite Massen der Arbeiter unter täglich zunehmender Verelendung. Das, was ja auch schon Leo der 13. angemahnt hatte, war im Grunde auch hier in den Jahren nach dem Krieg und auch in den 15, 20 Jahren danach auch noch sehr aktuell. Er weist im Weiteren besonders darauf, dass der Mensch ein Recht auf Arbeit besitze, aber dass auch dabei beachtet werden muss, dass diese Arbeit nicht zu einer bloßen Ware verkommt, dass im Grunde die Würde des Arbeiters gewahrt sein muss. Das Privateigentum wird im Weiteren auch besonders hervorgehoben, da im Grunde nur auch das Privateigentum letztlich die Freiheit der Menschen ermöglicht. Im Grunde dieser Grundgedanke, der sich ja durch viele Sozialenzykliken zieht, dass der Mensch, wenn er auch in gewisser Weise, in gewissen Maßen Eigentum besitzt, es im Grunde auch die Freiheit untereinander ermöglicht. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die Gemeinwohldienlichkeit wird hier deutlich hervorgehoben. Ein weiteres Thema war in der damaligen Zeit der Kommunismus. Kommunismus und Christentum, so erklärt der Papst, widersprechen sich radikal. Aber auch die Lehre der wohl eine mildere Richtung vertretenen Sozialisten sei für Katholiken durchaus unannehmbar. Der Gedanke, dass es eventuell einen christlichen Sozialismus geben könnte, erteilt Johannes der 23. auch eine deutliche Absage. Das Menschenbild des Sozialismus sei mit dem Christentum nicht zu vereinbaren. Wenn schon Pius der 12., so schreibt Johannes der 23., die Zeit der von ihm begangenen Gedenkfeier gegenüber früher erheblich verändert fand, so hat sich die Lage in diesen letzten 20 Jahren, man kann also sagen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa, erneut und grundlegend gewandelt. Er weist auf einige technische Errungenschaften bzw. Erfindungen, Entdeckungen hin, die eben sehr zwiespältig ja verwendet werden können. Zunächst die Entdeckung der Atomkraft, die Herstellung synthetischer Stoffe durch die Chemie, die zunehmende Anwendung der Automation, die Modernisierung der Landwirtschaft, Rundfunk und Fernsehen, also der ganze Medienbereich und überhaupt das Tempo des Verkehrs, die Kurzlebigkeit im Grunde der heutigen Zeit. In positiver Hinsicht weist er auf größere Leistungen der Sozialversicherungen hin, die sich etabliert hätten. In vielen Ländern sei das aber bis heute noch kein Thema. Und wie wir wissen, auch über 40 Jahre ist das auch heute in vielen Ländern immer noch keine wichtige Errungenschaft. Dennoch wird erkennbar in den 60er Jahren der damaligen Zeit, dass es zu einer Ausdehnung des Wohlstandes auf immer breitere Schichten der Bevölkerung kommt. Die ständige Verminderung des Unterschieds zwischen den verschiedenen Schichten, die wachsende Anteilnahme des einfachen Mannes an den Ereignissen in der ganzen Welt. Und schließlich, was man auch in unserer Zeit unter Globalisierung zusammenfassen kann, die wachsende Verflochtenheit der Völker untereinander und damit die Abhängigkeit der Völker voneinander. Im Weiteren, auch vom Privateigentum abgeleitet, weist er darauf hin, wo die Privatinitiative der Einzelnen fehlt, herrscht politisch die Tyrannei. Also hier im Grunde wird es auch nochmal deutlicher, breiter angedeutet, die Privatinitiative, die im Grunde ja auch zunächst voraussetzt, dass der Mensch bestimmte Freiheiten besitzt, dass er die Freiheit hat und auch den Anreiz, bestimmte Dinge sein eigen nennen zu dürfen, um damit im Grunde auch seine Talente zur Anwendung zu bringen. Wir erkennen, so schreibt Johannes der 23., einen täglich fortschreitenden und wechselvollen Vergesellschaftungsprozess. Dadurch wird der den Einzelnen zur Verfügung stehende Freiheitsraum mehr und mehr eingeschränkt. Werden also mit fortschreitendem Vergesellschaftungsprozess die Menschen entpersönlicht und aufhören, eigenverantwortlich zu sein, so fragt der Papst. Der Vergesellschaftungsprozess, so ist eindeutig für ihn, ist eine Schöpfung des Menschen selbst. Er ist also nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern er ist durch den Menschen selbst entstanden. In gewisser Weise auch ein Kunstprodukt, etwas, das er selbst initiiert hat. Im Weiteren weist er auch schon hier darauf hin, auf die ungeheuren Summen, die für die Rüstung ausgegeben werden. Es bahnte sich ja damals auch schon ein Wettrüsten an zwischen West und Ost. Und das hat er hier schon in dieser Enzyklika angesprochen und angemahnt, aber dann ja 2 Jahre später in seiner Enzyklika Pacem in Terris 1963 dann als zentrales Thema aufgegriffen. Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt muss in gewissen Bahnen ablaufen. So ist es immer wieder für den Papst ein bedeutsamer Gedanke. Diese Kurzlebigkeit und diese schnellen Veränderungen müssen im Grunde auch eine sittliche Neubesinnung, einen sittlichen Fortschritt bedeuten. Sonst im Grunde wird dieser rein wirtschaftliche und soziale Fortschritt im Letzten auch sich gegen den Menschen selbst wenden. Er schreibt im Weiteren, dass der wirtschaftliche Wohlstand eines Volkes weniger zu bemessen ist nach der äußeren Fülle von Gütern, über die seine Glieder verfügen, als vielmehr nach ihrer gerechten Verteilung, so dass alle im Lande etwas davon für die Entfaltung und Vervollkommnung ihrer Persönlichkeit erhalten. Also im Grunde nicht die reine Quantität ist letztlich entscheidend, sondern die Qualität und im Grunde auch die Frage der gerechten Verteilung der Güter. Nicht nur die Verteilung des Wirtschaftsertrages muss den Forderungen der Gerechtigkeit entsprechen, so schreibt er, sondern auch der gesamte Wirtschaftsvollzug. In der menschlichen Natur selbst ist das Bedürfnis angelegt, dass, wer produktive Arbeit tut, auch in der Lage sei, den Gang der Dinge mitzubestimmen und durch seine Arbeit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu gelangen. Also hier im Grunde auch ein direkter Gegensatz, eine Ablehnung, dass es so etwas geben könne wie einen Homo economicus, einen rein wirtschaftlich denkenden Menschen. Gerade diese Versuchung war ja damals sehr stark, sie ist bis heute sehr stark, aber gerade wenn die Wirtschaft sehr schnell und stark expandiert, wir einen sehr starken Wirtschaftsprozess, ein Wirtschaftswachstum haben, ist besonders groß auch die Gefahr, dass der Mensch sich dann in diesen wirtschaftlichen Prozessen verliert. Die Arbeit darf nicht nur Mittel des Erwerbs sein, sondern auch Pflichterfüllung und Dienst an der Gemeinschaft. Die Bedeutung der Arbeit in dieser gesamtmenschlichen Sicht ist ihm ein besonderes Anliegen. Im Weiteren hat er in mehreren Punkten eine breite Streuung des Eigentums angemahnt, unter dem Gedanken eben auch hier der Verpflichtung, der sozialen Verpflichtung des Eigentums. Das Recht auf Eigentum ist zugleich eine soziale Funktion, die damit eingeschlossen wird. Die Maßnahmen, die allen gut zugutekommen sollen, auch auf dem Land entsprechend entwickelt werden, das ist ein weiteres Anliegen. Er spricht besonders auch die Landwirtschaft an. Das ist im Grunde auch dann später in die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, Gaudium et Spes, teilweise übernommen worden, dass damals die schnellen Veränderungen auch die Landwirtschaft sehr stark ergriffen haben und viele Menschen verunsichert haben. Und die Landwirtschaft war damals im Grunde auch ein Stück sehr schlecht gestellt. Gerade die Sozialversicherung und soziale Sicherheit war damals ein sehr großes Anliegen, dass das für diese landwirtschaftliche Bevölkerung zu kurz käme. In besonderer Weise möchte ich einen Satz mit einer Folge noch aufgreifen. Das ist dann schon im hinteren Teil seiner Enzyklika, wo er schreibt, ganz besonders müssen die wirtschaftlich fortgeschrittenen Länder, wenn sie wirtschaftlich Schwächeren helfen, sich davor hüten, auf deren politische Verhältnisse in eigennütziger Weise Einfluss zu nehmen, um Herrschaftsansprüche durchzusetzen. Im Weiteren spricht er hier an, dass sich, wenn das eben nicht geschehen würde, eine neue Form von Kolonialherrschaft aufbauen würde. Im Grunde eine Form, die wir über Jahrhunderte erlebt haben und die auch viel Leid mitgebracht hat. Das im Grunde will hier der Papst besonders unterbinden, indem er sagt, es ist eine Verpflichtung der weiterentwickelten Länder, dass sie auch uneigennützig den unterentwickelten, den weniger entwickelten Ländern helfen. Ansonsten würde es eben wieder zu diesem Mechanismus einer Kolonialherrschaft führen. Das sind so etwa die wesentlichen Gedanken aus dieser Enzyklika, die vom Text her relativ lang ist. Sie ist durchnummeriert, sie hat etwa 260 Nummern, die teilweise zwar sehr kurz sind, aber insgesamt doch eine sehr große Seitenzahl umfasst. Ich möchte jetzt noch, auch wenn es nicht die Sozialenzyklika Mater et Magister übersteigt, noch einige Gedanken auch zu der Enzyklika Pacem in Terris anfügen. 2 Jahre später ist sie ja erschienen. Diese beiden Enzykliken sind im Grunde so die Grundbausteine, die die weitere Entwicklung, die das Zweite Vatikanum geprägt haben in einzelnen Teilen der Pastoralkonstitution, aber auch dann die weitere Entwicklung und auch gerade dann das Pontifikat seines Nachfolgers Paul VI. Die Enzyklika Pacem in Terris ist im Grunde das letzte große Werk von Johannes dem 23. gewesen. Er ist wenige Monate, etwa 2 Monate später nach dieser Veröffentlichung, erlag er seinem Krebsleiden, das sich schon im Grunde anbahnte. Die Enzyklika Pacem in Terris, Frieden auf Erden, so beginnen die ersten Worte. Es ist im Grunde Programm. Der Papst sah, wie ich schon erwähnte, dass eine neue Spannung sich aufbaute zwischen Ost und West, aber auch zwischen Nord und Süd, zwischen den entwickelteren Ländern und den unterentwickelteren Ländern. Und in diesem Koordinatensystem, so könnte man sagen, sah der Papst in großer Angst, dass hier der Friede gefährdet sei. Und wenn wir die Zeit sehen, dann war ja für die meisten Menschen, für den Großteil der Bevölkerung, waren ja noch die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs sehr lebendig. Und vor diesem Hintergrund im Grunde war es naheliegend, dass der Papst hierzu Stellung nahm. Hier hat er in dieser Enzyklika zunächst das Recht auf freie Wahl des Lebensstandes erwähnt. Er hat das Recht auf Gemeinschaftsbildung erwähnt, auf Auswanderung und Einwanderung. Er hat also zunächst etliche Rechte erwähnt in dieser Enzyklika und in einem zweiten Teil dann auch die Gegenseite erwähnt, die Pflichten. Es gibt eine unauflösliche Beziehung zwischen Rechten und Pflichten in derselben Person, so schreibt er. Und darin sah er im Grunde auch einen Schlüssel für den Frieden in der Welt, dass die Rechte geachtet werden des Menschen und dass daraus dann auch im Grunde die Pflichten folgen, die den Menschen wieder anleiten, auch dann zum Frieden in der Welt, zum Gemeinwohl beizutragen. Es wurde ja ein feststehender Begriff, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und diesen Gedanken haben wir auch schon hier in dieser Enzyklika Pacem in Terris. Das Zweite Vatikanum hat diesen Gedanken ja auch dann mit aufgegriffen. Und hier hat er zunächst drei Merkmale angedeutet, die die Zeichen der Zeit betreffen. Das erste ist ein wirtschaftlicher, sozialer Aufstieg der Arbeiterklasse. Ein zweiter Gedanke, dass die Frau im öffentlichen Leben teilnimmt, was vielleicht rascher geschieht bei den christlichen Völkern und langsamer, so schreibt er, aber in aller Breite bei den Völkern. Man kann auch gerade rückblickend sicherlich sagen, dass die Beteiligung der Frauen am öffentlichen Geschehen, das Wahlrecht, viele andere Aspekte in den eher christlich geprägten Ländern deutlich schneller voranging als in vielen anderen Ländern, die vom Christentum nicht auch geprägt sind. Und schließlich drittens, dass die ganze Menschheitsfamilie im sozialen wie im politischen Leben eine völlig neue Gestalt angenommen hat. Johannes der 23. schreibt im Weiteren: Sofern in einem Menschen das Bewusstsein seiner Rechte erwacht, muss in ihm auch notwendig das Bewusstsein seiner Pflichten entstehen. Und in diesem Grundgefüge zwischen Rechten und Pflichten entdecken die Menschen immer mehr auch die geistigen Werte, nämlich was Wahrheit, was Gerechtigkeit, was Liebe und was Freiheit ist. Auch hier ist es kein Zufall, dass genau diese vier Gedanken, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, im Grunde auch als ein Koordinatensystem gesehen werden können, in dem sich das menschliche Leben, das gesellschaftliche Leben abzuspielen hat. Er weist zu Recht im Weiteren auf die Autorität des Staates hin, die eben rechtmäßig auch durch das Volk legitimiert sein muss. Die Träger staatlicher Gewalt dürfen die Menschen also nur dann im Gewissen verpflichten, wenn ihre Autorität mit Gottes Autorität in Einklang steht und an dieser teilhat. Diesen Gedanken, den er von Leo dem 13. übernimmt, den hat er im Grunde auch hier im Blick. Also es kann keine staatliche Autorität, keinen Frieden auf Dauer geben, wenn im Letzten nicht auch das religiöse Moment mit im Blick ist. Das hat im Grunde auch die Geschichte immer wieder gezeigt, dass die Menschen sich in ihrer Geschöpflichkeit anerkennen müssen und im Grunde auch in dieser gewissen demütigen Haltung dann in diesem Koordinatensystem zwischen Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit sich bewegen. Im Konkreteren schreibt er dann in Bezug auf den Staat: Im Übrigen kann nicht ein für alle Mal entschieden werden, welche Staatsform die geeignetere ist oder welches die angemessenste Art und Weise ist, in der die Staatsgewalt ihre Aufgabe erfüllt, in der Gesetzgebung, öffentlicher Verwaltung und Rechtsprechung. Dennoch wissen wir natürlich, was auch damals ja schon gerade hier in Deutschland im Blick war und anderen Ländern, dass die Demokratie im Grunde als die geeigneteste Staatsform angesehen wurde und bis heute ja auch zu Recht wird. In einem eigenen Teil kommt er dann auch besonders auf die sittliche Problematik zu sprechen, wo er schreibt: Das gleichnatürliche Sittengesetz, das die Lebensordnung unter den einzelnen Bürgern regelt, soll auch die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Staaten leiten. Fehlt die Gerechtigkeit, was sind dann die Reiche anderes als große Räuberbanden? Diesen markanten Satz, den hat nicht Johannes der 23. selbst aufgeschrieben. Zuvor hatte ihn auch schon Pius der 12. erwähnt, aber er geht ursprünglich auch auf Augustinus zurück in seinem großen Werk De Civitate Dei vom Gottesstaat. Hat Augustinus diesen markanten Satz geschrieben: Fehlt die Gerechtigkeit, was sind dann die Reiche anderes als große Räuberbanden? Im Grunde ein ganzes Programm auch für die christliche Sozialethik. Im Konkreten geht er dann noch darauf ein, auf die militärische Rüstung, dass unter den gegenwärtigen Umständen, so schreibt er, der Friede nur durch das Gleichgewicht der Rüstungen gesichert werden kann. Daran sieht man im Grunde auch das Dilemma, es kann teilweise gerechtfertigt sein aufgrund eines Ungleichgewichtes, dass man im Grunde in der Rüstung nachzieht, um die Chancen zu erhöhen, dann auf gleicher Augenhöhe wieder mit dem Abrüsten zu beginnen. So sieht man im Grunde, dass auch hier der Papst sich sehr markant und wirklich weltnah sich mit diesen konkreten, dringenden Fragen auch beschäftigt hat. Er hat es nicht bei abstrakten Äußerungen gelassen, sondern im Grunde ist er auch hier, wo es ihm nötig schien, dann sehr konkret geworden. Und immer wieder greift er auch auf Pius XII. Zurück. Pius XII. War im Grunde für Johannes XXIII. Ein großes Vorbild. Auch wenn er von seinem ganzen Charakter, von seiner Ausrichtung eine andere Thematik auch ansprach, im Letzten sah Johannes XXIII. In ihm das große Vorbild, das er in seinen Enzykliken immer wieder auch zitierte. So zitiert er beispielsweise von Pius XII., es darf nicht gestattet werden, mahnte unser Vorgänger seligen Andenkens Pius XII., dass das Grauen eines Weltkrieges mit seiner wirtschaftlichen Not, seinem sozialen Elend und seinen sittlichen Verirrungen zum dritten Male über die Menschheit komme. Der Gedanke, es könne ein dritter Weltkrieg entstehen, war sehr lebendig. Und gerade hier hat sich der Papst dann auch zu Recht zu Wort gemeldet. Ich sprach schon von der gegenseitigen Abhängigkeit der politischen Gemeinschaften, der damals immer auch schon deutlich werdenden Globalisierung, des nicht mehr nur für sich leben können, auch wirtschaften können, sondern der gegenseitigen Abhängigkeit. Und bei dieser Sachlage, so schreibt Johannes XXIII., ist es klar, dass die einzelnen Staaten, wenn sie von den übrigen getrennt sind, keineswegs in der Lage sind, ihre Interessen wahrzunehmen und sich entsprechend zu entwickeln, da der Wohlstand und der Fortschritt des einen Staates den Wohlstand und den Fortschritt des anderen teils zur Ursache hat, teils verursacht. Also im Grunde auch hier schon Strukturen des gesellschaftlichen Lebens von ihm angesprochen wurden. Später hat ja Johannes Paul II. Den Begriff Strukturen der Sünde erwähnt. Der war damals noch nicht im Blick. Aber hier sind schon ganz deutlich diese Strukturen der gegenseitigen Verflechtung angesprochen. Und die können natürlich auch ganz klar, sagt das Johannes der 23. zum Guten wie zum Schlechten, ja, sich bewegen. Es bedarf, so schreibt er, um der sittlichen Ordnung willen zwingend, einer universalen politischen Gewalt, die im Grunde auch gerade diese gegenseitige Abhängigkeit im Blick hat und versucht, einen Ausgleich zwischen den Nationen zu schaffen. In den Völkern mit alter christlicher Kultur weisen gegenwärtig die zivilisatorischen Einrichtungen unbestreitbar einen hohen Grad wissenschaftlich-technischen Fortschrittes auf und verfügen über einen Reichtum von Mitteln zur Verwirklichung aller möglichen Ziele. Aber von christlichem Geistesantrieb sind sie oft wenig durchdrungen. Diesen Satz, den er hier in seiner Enzyklika Pacem in Terris hat, ist im Grunde auch ja ein Stück, könnte man sagen, eine Gewissenserforschung an die christlichen Völker, an die sogenannten christlichen Völkern. Es wurde deutlich, dass in den christlichen Völkern ein technisch-wissenschaftlicher Fortschritt besonders schnell sich entwickeln konnte, aber in umgekehrter Folge auch das Sittliche im Grunde nicht gleichermaßen auch mithielt. Und so mahnt er eben hier, dass das im Grunde nicht sein dürfe. Wir haben diese vielen Errungenschaften, die das menschliche Leben auch erleichtern, aber wir dürfen darüber hinaus auch nicht das eigentliche Bestimmungsziel des Menschen aus dem Blick verlieren. Der Glaube, so mahnt er an, weicht häufig vom Handeln ab. Glaube und Handeln müssen aber viel näher zusammenkommen. Sie müssen eine Sprache sprechen. Man muss ferner immer unterscheiden zwischen dem Irrtum und dem Irrenden. Auch das ein Gedanke, den schon im 4., 5. Jahrhundert der heilige Augustinus angemahnt hatte. Den Irrenden lieben und den Irrtum hassen. So kann man es sehr prägnant und markant ausdrücken. Und damit ist im Grunde auch das neuzeitliche Menschenrechtsverständnis ja in voller Weise gewahrt, wenn man den Irrenden im Grunde annehmen und lieben muss, aber den Irrtum im Grunde bekämpfen muss. Am Ende dieser Enzyklika, in den letzten Monaten, wo er diese Gedanken niederschreiben konnte, weist er nochmal auf den Krieg und auf die Gewalt hin. Gewalt, so schreibt er, hat immer nur niedergerissen und nie aufgebaut. Die Leidenschaften entfacht, nie beruhigt. Sie hat Menschen und Klassen immer nur in die harte Notwendigkeit gestürzt, nach leidvollen Prüfungen auf den Ruinen der Zwietracht zu mühevollen Wiederaufbau zu schreiten. Allen Menschen guten Willens ist hier eine große Aufgabe gestellt. Unter dem Leitstern der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und der Freiheit in der menschlichen Gesellschaft neue Wege der gegenseitigen Beziehungen zu finden. Beziehungen der Einzelnen untereinander, zwischen den Einzelnen und ihren Staaten und den Staaten untereinander. Denn es wird gewiss kein Friede in der menschlichen Gesellschaft herrschen, so schreibt er, wenn er nicht zuerst im Herzen jedes Einzelnen Wohnung nimmt, wenn nicht jeder in sich die gottgewollte Ordnung wahrt. Das waren im Grunde die letzten großen Gedanken, die er dann vor seinem Tode niederschrieb. Und so kann man sagen, Mater et Magistra, die Enzyklika von 1961, und Pace Mentaeris, zwei Jahre später, 1963, sind zwei der großen Eckpfeiler seines Pontifikates, wo er diese großen gesellschaftlichen Umbrüche im Blick hat, auf seine Vorgänger, Leo den 13. und auch besonders Pius den 12. hinweist und im Grunde es konkretisiert für die damalige Zeit in einer Form, die es bislang in dieser Weise nicht gegeben hat. Und er hat damit im Grunde auch auf das Zweite Vatikanum, wie ich es bereits erwähnt habe, wegweisend hingewiesen in Bezug auf die Bedeutung der Kirche in der Welt und auch den Einfluss der Kirche für die Welt und im Grunde hier die Zielmarken aufgezeigt. Es war ein vergleichsweise kurzes Pontifikat, etwa 5 Jahre, aber im Grunde bisweilen bezeichnet man ihn als Übergangspapst, aber das sollte in keiner Weise eine Minderung seiner Leistung sein, sondern im Grunde war auch, wenn manche ihn besonders als Reformpapst ansprechen, er war nie ein großer Freund schneller Änderungen oder Reformen, sondern er war im Grunde auch sehr bedacht auf eine durchdrungene und von der Tradition gekennzeichnete Veränderung, eine Anpassung im Grunde um der Moderne oder um des Zeitgeistes willen, das war ihm nie im Blick und es war ihm völlig fremd. Dass sich einiges verändern musste oder sollte, das war vielen auch bekannt und auch notwendig. Zunächst hat ja das Zweite Vatikanum die Liturgie in Angriff genommen und da eben versucht, im guten Sinne eine Reform vorzunehmen. Und Johannes der 23. hat dann sogleich auch hier diese großen gesellschaftlichen Themen angesprochen und zur Sprache gebracht. Das sind so Zunächst meine Ausführungen hier zu Johannes dem 23., Frieden auf Erden und Mutter und Lehrmeisterin. Diese beiden Enzykliken, denke ich, werden auch in der Sozialethik, in der Soziallehre immer eine große Bedeutung haben.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Heute hören wir wieder Professor Clemens Breuer von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten und auch vom Bildungswerk in Köln. In unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste, heute ging es uns um Johannes den 23. Herzlichen Dank, Professor Breuer, dafür, für diese Ihre Einblicke in diese beiden Enzykliken Mater et Magistra und Pacem in Terris von Johannes dem 23. Am Ende Ihrer Ausführungen haben Sie es gesagt, wenn nicht jeder in sich die gottgewollte Ordnung wahrt, so die, ja, die Schlusspointe von Johannes dem 23., dann wird's einfach nichts. Das ist ja auch ein wesentlicher Schlüssel immer wieder zur Sozialverkündigung, zur Soziallehre der Kirche gewesen. Wir haben es gesehen in den vergangenen Folgen, wenn man vielleicht zum Beispiel meint, naja, die katholische Soziallehre, das ist so ein bisschen Idealismus aus dem Schreibtisch. Wie will man das umsetzen? Und genau das sagen ja auch die Päpste immer wieder, wenn es nicht wirklich tatsächlich in den Herzen ankommt, und zwar in den Herzen jedes Einzelnen, dann nützen die besten Programme nichts, dann wird es einfach nichts.
Ja, dies ist sicherlich wahr. Und für seine Zeit im Grunde hat der damals doch schon von Jahren gezeichnete Papst im Grunde das ja Optimum und Beste ausgesagt. Nicht? Es ist ja im Grunde auch eine große Anstrengung, die damit verbunden ist, dass die Sätze oder die Texte, die man schreibt, im Grunde auch dann genau ihre Wirkung erzielen und im Grunde dann auch angenommen werden. Und das war damals im Grunde, beide Enzykliken waren damals auch zur rechten Zeit. Sie hatten die richtige Sprache, die die Menschen auch verstehen konnten. Gerade auch, er war der Erste, so könnte man sagen, der Enzykliken verfasste, die mit dem Titel schon an alle Menschen guten Willens gerichtet waren. Das war im Grunde auch eine Neuerung, die er damals einfügte. Es waren eben nicht nur die Bischöfe, die Priester, die Christen damit angesprochen, sondern alle Menschen guten Willens. Und damit sah er schon ganz deutlich, dass im Grunde diese wichtigen Fragen zum Überleben der Menschheit hier an alle Menschen gerichtet sein müssen. Und gerade damit wird ja auch der naturgesetzliche Gedanke des Christentums besonders aufgegriffen, dass der Mensch, wenn er nach bestem Wissen und Gewissen lebt, im Grunde auch hier in diesen Ausführungen des Papstes ja sehen kann, dass sie von dieser Liebe getragen sind. Dieser Liebe letztlich Gottes, des Christentums, aber im Letzten auch jeden Menschen verpflichten können, weil sie von Natur aus einsichtig sind.
Als Sie am Schluss noch einmal auf das Gesamtbild von Johannes dem 23. geschaut haben, haben Sie auch gesagt, naja, er war schon ein sehr behutsamer, ein sehr aufmerksamer und sehr bedachter Mensch. Und man hat ihn den Reformpapst genannt. Da ist sicherlich sehr viel dran, aber so etwas wird eben auch schnell zum Klischee. Und er war keineswegs der Typ für schnelle Reformen, ganz im Gegenteil. Wenn man jetzt gerade auch auf Mater et Magistra schaut, wie er bestimmte Zeitphänomene analysiert und beobachtet die Automation, dass irgendwie offensichtlich die Geschwindigkeit ziemlich schnell raufgeht. Also man kommt kaum noch, wenn man so sagen darf, mit dem Schalten hinterher, weil einfach das Tempo ganz schön anzieht in sehr kurzer Zeit. Ist es vielleicht auch dieses bewusst Bedachte, auch Behutsame, auch wenn man an seine Herkunft denkt, die ihn für diese Zeitströmungen besonders sensibel gemacht haben?
Ja, das kann man sicherlich sagen. Es war ein, man könnte sagen, atemberaubendes Tempo in dieser Zeit, wo der Fortschritt sich so schnell entwickelte. Und wir hatten weithin eine große Euphorie. Der Mensch im Grunde könne jetzt weithin über die Welt in Anführungszeichen herrschen. im Grunde, so wie es auch in einem Psalm heißt, Gott, du hast ihn nur, den Menschen nur wenig geringer gemacht als ihn selbst. Und damit im Grunde könne der Mensch schon fast gottähnliche Züge annehmen, wenn er die Technik im Grunde so weiterentwickelt. Und diese Technikfreudig oder Technikgläubigkeit, so könnte man im Grunde sagen, das war ein großes Merkmal der damaligen Zeit. Und da war eben die große Gefahr, dass der Mensch letztlich überheblich wird, nicht? Dass er nun diese Technik im Grunde meint, das wäre der Schlüssel, überspitzt formuliert, nun zum Himmelreich, nicht? Damit könne er doch dann wieder auf Umwegen ein Paradies auf Erden schaffen. Und da hat er doch sehr im guten Sinne nüchtern gesagt, das ist im Grunde eine Illusion, und realistisch vielmehr auch die großen Gefahren aufgezeigt, besonders natürlich in der Atomkraft, die eben hier genau diese Blüte in irdischer Hinsicht, diesen Fortschritt im Grunde zunichte machen kann. Und natürlich der Hinweis, dass dieser Fortschritt nur ein Fortschritt ist, wenn er auch die religiöse Dimension im Blick hat. Sonst im Grunde ist das Ganze nur eine Illusion. Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, wie ich sagte, nicht, das sind im Grunde die zentralen Aspekte. Gerade der Gedanke der Wahrheit, der wird ja heute weithin ausgeklammert. Nicht? Gerade in den Medien im Grunde von Wahrheit zu sprechen, ist kaum mehr diskutabel. Nicht? Jeder hat seine eigene Wahrheit, und damit verliert sich dann im Grunde auch vieles Sprechen in einem Pluralismus, der letztlich dann keine Grenzen hat. Jeder hat seine eigene Wahrheit, und genau das zerstört im Letzten die Gerechtigkeit und auch den Frieden. Und es kann auch dann letztlich die Liebe wird darunter leiden.
Und mit diesen Grundgedanken ist natürlich die katholische Soziallehre in einer für manchen Zeitgenossen vielleicht doch ganz erstaunlichen Nähe auch zu vielen kritischen Strömungen der Zeit, die insbesondere auch in den 60er Jahren dann aufbrachen, die aus einer bestimmten Tradition kamen und gemerkt haben oder festgestellt haben, ganz offensichtlich, wenn man zum Beispiel das Freiheitsmaß ungebremst, unbegrenzt erweitert, dann entstehen merkwürdigerweise Verhältnisse, die alles andere als frei sind, die immer mehr Unfreiheit schaffen. Ähnlich ist es auch mit der Wahrheit. Je mehr man sie relativiert, umso unwahrer wird vieles. Da gibt es noch erstaunliche Berührungspunkte.
Ja, es ist besonders ja auch für die 60er Jahre kennzeichnend gewesen, dass sie schon gewisse revolutionäre auch Züge auszeichnete. Die Studentenbewegung, dann die sogenannte sexuelle Revolution, also im Grunde ein Umbruch herbeigeführt werden sollte, aber bezeichnenderweise nicht von der in Anführungszeichen einfachen Bevölkerung, sondern der Umbruch wesentlich von der intellektuellen Seite ausging, das heißt von den Universitäten. Und das hat im Grunde auch dann diese Kurzsichtigkeit verdeutlicht, dass im Grunde nicht von unten her, von der Breite der Bevölkerung im Grunde eine im guten Sinne Veränderung kam, sondern im Grunde von einigen Intellektuellen, die im Grunde hier dann weithin oder als Kennzeichen kann man sagen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, nicht? Im Grunde von einer gewissen, vielleicht berechtigten Sorge, dass vieles verengt ist, einer Fremdbestimmung, einer Heteronomie, im Grunde nun die große Unabhängigkeit im Blick war, eine Autonomie, die im Grunde auch eine Freiheit von der Religion bedeutete. Der Atheismus war ja damals auch in den 60er Jahren neu aufgeblüht und schien im Grunde die Befreiung zu bewirken. Und genau da war hier der Papst gefordert, darauf im Grunde auch dann im guten Sinne relativierend hinzuweisen. Und das hat ja auch dann noch sein Nachfolger Paul VI. Lange bewegt, dass im Grunde hier vieles über das Ziel hinaus geschossen ist, nicht? Im Grunde diese Euphorie dazu geführt hat, alles, was mit Kirche mit Religion zu tun hat, im Grunde anrüchig sei und wir nun in einer Zeit seien, wo im Grunde vieles überholt sei. Jeder sich im Grunde selbst seine, in Anführungszeichen, Kirche, jeder seinen Glauben selbst sich zusammen bauen oder sogar basteln könne. Genau da hat der Papst in dieser kurzen Folge der Abfassungen seiner Enzykliken in sehr guter Weise hier gesprochen.
Lassen Sie uns noch einmal auf das Tempo zurückkommen, weil wir natürlich auch in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste immer auch ein wenig in unsere Zeit schauen sollen. Dass die Geschwindigkeit zugenommen hat, dazu muss man kein studierter Zeitdiagnostiker sein, ein sogenannter Experte, wie das heute auch oft heißt, das kann jeder von uns spüren. Das merken wir einfach. Und wir merken auch, wenn bestimmte Krisen auftauchen, dass die ziemlich plötzlich kommen, dass die dann auch ziemlich heftig ausfallen und wir auch versucht sind, immer nach schnellen Antworten zu verlangen und dass Rettungspakete geschnürt werden und ich weiß nicht was. Können wir vielleicht auch von Johannes dem 23. ein wenig auch einen Umkehrschluss ziehen, dass eben nicht nur Reformen auch Zeit brauchen, Stabilität auch, dass sie mit Bedacht durchgeführt werden müssen, dass eben auch die schnellen Antworten auch in unserer Zeit nicht das Nonplusultra sein können, sondern dass wir eben auch in so schwieriger gewordenen Zeiten eben auch ein bisschen Geduld bewahren müssen, ob uns das gefällt oder nicht.
Ja, das kann man ganz sicherlich sagen, weil natürlich trotz oder gerade wegen dem Umbruch, den vielen Veränderungen in einer Zeit, in einer Welt, auch bis heute, im Grunde wesentliche Fragen, die den Menschen selbst betreffen, ja im Grunde gleich bleiben und im Grunde sich nicht verändern. Die Frage nach dem Sinn und Ziel des Lebens, die gerade zentralen Fragen, die wir auch vom Katechismus her kennen, die bleiben ja letztlich alle gleich. Und im Letzten werden sie auch inhaltlich ja nicht zentral verändert. Sie können nicht verändert werden. Und diese großen Veränderungen, die wir erleben in den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft, das sind ja alles weithin nur Rahmenbedingungen, um das Leben der Menschen zu ermöglichen, um es leichter zu gestalten. Aber im Letzten, im Grunde ist ja das Innere, das Verbindende zwischen den Menschen und letztlich die Verbindung zum Schöpfer, zu Gott selbst, das Entscheidende. Das Koordinatensystem ist im Grunde christlich gesprochen ja genau diese Vertikale zu Gott selbst und die Horizontale. Und ohne diese Vertikale kann die Horizontale, das Leben unter den Menschen, auch nicht gelingen. Und das ist unabhängig von der Entwicklung, von dem Entwicklungsstand eines Volkes, der Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund im Grunde muss diese Rückbesinnung auch immer wieder stattfinden. Man erwartet ja auch jetzt in der kommenden Zeit, vielleicht in einigen Wochen oder noch früher, eine neue Sozialenzyklika des jetzigen Papstes. Und man kann sicher sein, dass gerade auch das dort wieder angesprochen wird. Die Globalisierung wird sicherlich zentral ein Thema sein, aber gerade diese Rückbesinnung im guten Sinne ist ja das Eigentliche hier jeder Sozialenzyklika in der Geschichte und wird es auch immer sein.
In unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie Professor Dr. Clemens Breuer vom Bildungswerk in Köln. In unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste, wir warfen einen Blick auf Johannes den 23., seine Enzyklika Mater et Magistra und auch seine Enzyklika Pacem in Terris. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, die Worte, die Ausführungen von Professor Breuer noch einmal hören möchten, natürlich gibt's eine CD davon bei unserem CD-Dienst. Morgen früh um 9 nimmt der Ihre Anrufe wieder entgegen unter folgender deutscher Telefonnummer 0700 7525 7520. Ich sage es dir nochmal, diese Telefonnummer 0700 7525 7520. Und ganz einfach geht das Ganze auch, wenn Sie das auf Ihren Computer herunterladen möchten. Dann schauen Sie einfach ins Internet auf horeb.org. Als Podcast gibt's dann diese Credo-Sendung wie viele andere unserer Sendungen auch. www.horeb.org. Und da finden Sie auch im Infofeld zur Sendung nähere Angaben noch zur Arbeit von Clemens Breuer. Er ist ja nicht nur beim Bildungswerk in Köln, er lehrt auch an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten in Österreich und auch in Regensburg am spätberufenen Seminar Studium Rudolfinum. Studium Rudolfinum, eine besondere Einrichtung für Spätberufene. Seinerzeit hat das der damalige Regensburger Bischof Dr. Rudolf Graber eingerichtet, weil er einen Weg eröffnen wollte für Männer, die schon im Beruf stehen und dann doch noch vielleicht schon in fortgeschrittenem Alter eine Priesterberufung in sich spüren, aber kein Abitur haben. Denen wollte er es ermöglichen, dass sie doch Priester werden. Darauf geht die Erfolgsgeschichte des Studium Rudolfinum zurück, ein Priesterseminar in Regensburg. Und dort lehrt auch Professor Breuer, wenn Sie sich dafür interessieren. Da haben wir auch einen Link zum Studium Rudolfinum in Regensburg auf unserer Homepage im Infofeld zu dieser Credo-Sendung. Wenn Sie darauf klicken, dann finden Sie das da. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Gebet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Eine gesegnete Nacht. Machen Sie es gut. Ihr Gregor Dornis.